So, hallo, wir setzen uns jetzt so her, wie wir am Logo sein, damit ihr wisst, wer wer ist.
Er ist jetzt wer aus dem Film, Max? Ja.
Ah. Weiß. Hallo, freut uns, dass wir heute wieder da sein dürfen. Wir sind der Popkultur Beichtstuhl, der Daniel, der Marco und ich.
Hallo.
Wir machen jede Woche einen Podcast zum Thema Popkultur, sprich Filme, Serien, Spiele. Und nehmen uns da gegenseitig die Beichte ab, sozusagen. Wir sind alles 80er-Kinder, also es ist auch immer ein bisschen Retro-Vibe dabei. Und es freut uns halt besonders, dass wir mit Nikolaus, den Gaming-Experten aber in Tirol, mit bei uns im Podcast haben. Und freuen uns jetzt auf ein spannendes Gespräch über die Gaming-Landschaft in Tirol. Gibt ja einiges mehr, wie man meint. Deswegen freuen wir. Hallo Nikolaus, danke fürs Dasein. Wollt ihr euch auch noch vorstellen, irgendwie?
Ja, gerne. Ich bin der Markus. Ich glaube, der Einzige, der auf dem Bild ziemlich originalgetreu dargestellt wird. Alle anderen sind ja sehr verfremdet, möchte ich mal sagen. Bin nicht von Anfang an dabei gewesen. Ich glaube, Folge 10 habt ihr wieder zugeholt. Und ja, freue mich, dass wir heute wieder da sein dürfen.
Und ich bin der Daniel Enstrasser. Ich habe das kleine Podcast-Projekt mit Michi eben gestartet vor 3 Jahren, mittlerweile schon. Der Matt hat schon gesagt, der Matt ist dann dazugekommen und wir freuen uns jetzt mit Nikolaus über die Gaming-Landschaft Tirol zu sprechen.
Ja, meinerseits hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, die drei Jungs eigentlich unregelmäßig oder einer schon sehr regelmäßig zu im Podcast. Muss immer sehr viel schmunzeln und sind wirklich viele Busterstückchen dabei. Also unbedingt zuhören nach der Messe, nach diesem Live-Podcast. Jeden Samstagvormittag released. Das ist immer super witzige Geschichten aus früher, aus heute, aus eben allen möglichen Popkulturen. Und es freut mich, dass ich heilen Kredasch sein darf und über eben Tirol und Gaming und was das ganze Land zu bieten hat und was es halt so gibt, hätte ich lauschen können.
Gaming ist ja für unsere Generation, quasi ich sage immer, es ist die Modelleisenbahn unserer Generation, also ob wir dann im Alter sein, wenn wir mal alle zusammensitzen und PlayStation zocken oder Xbox, wird sich noch herausstellen oder unseren Kindern dann unsere Konsolen zeigen, so wie unsere Väter uns jetzt ihre Modelleisenbahnen zeigen. Und mich würde jetzt interessieren, wie die erste Begegnung mit dem Thema Gaming bei dir war, um dann eben auch in das Thema weiterzugehen, wie waren die ersten Berührungspunkte mit österreichischem Gaming, beziehungsweise dann vielleicht auch bis zu uns nach Tirol.
Ja. Also bei mir war es ganz überraschend, ungefähr um 1990 wie mein Vater mit so einem komischen Kastel, einem grauen Kastel halt da am angefangen ist. Wir haben einen fetten Röhrenbildschirm, der mit 60 cm Durchmesser gehabt, oder waren es 80. Und das war da die 2700, den er damals angeschlossen hat. Und da ist dann Bang draufgelaufen. Also das ist das dritte Spiel, wo links und rechts eigentlich mehr quadratische, oder so ein Rechteck und in der Mitte statt einem runden, ein quadratischer Ball. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich habe 2 ältere Schwestern, haben wir eigentlich wirklich fast jeden Tag drum gestritten, wer jetzt da Tennis spielen darf auf diesem Atari 2700.
Also du warst in den 90er schon Retro quasi, oder?
Genau. Wirklich, eigentlich ist die erste kommerzielle, erfolgreiche Konsole weltweit, die allererste Konsole und das war eigentlich die erste massentaugliche, was auch schlussendlich in Stamms irgendwie gelandet ist, durch einen Zufall, weil ich glaube, mein Papa hat nicht gewusst, was er da lostritt mit dem Kauf und damit ist eigentlich eine Leidenschaft geboren. Es ist dann über den C64, den hat bei Cousin gehabt, wo ich viel mitgespielt habe, den habe ich dann auch irgendwann einmal selber gekriegt, nur mit einem Dataset, also wenn man richtige Audiokassetten reingesteckt hat, auf 0 gedruckt hat und dann habe ich müssen auf 120 vorspulen, auf Play drucken, da ist schon mal 10 Minuten nichts passiert und dann war das Spiel abwesen. Weißt du, das war ganz witzig, weil meine Schwestern haben damals ja mit dem Kassettenrekorder die drei Hitparade immer Sonntag, der Michi, glaube ich, geheißen, der Michi irgendwie aufgenommen, dass sie halt ihre Lieblingssounds haben. Und ich habe halt die Kassette von der Daniela Verältesten genommen und habe halt irgendein Spiel überspielt. Und das war halt Horror, dass ich ein Bon Jovi-Hits da irgendwie mit irgendeinem Spiel überspielt habe. Und so ist es mir gestanden. Wir waren in Innenstadt, waren wir, glaube ich, 4 Jungs, die was halt gern gespielt haben und da dann eigentlich über Amiga 500 Dann haben wir angefangen, bei mir war es der 486er, also auch der PC, wo wir jetzt dann gegenseitig immer Spiele austauscht haben und auch wirklich vor Ort getroffen haben und dann einen Anstoß Fußballmanager hintereinander gespielt haben. Oder eben auch, wir haben heute schon darüber geredet, Tune, was jetzt gerade mächtig im Kino bringt, aber es ist ein Strategiespiel, was wir alle zusammen gespielt haben. Genau. Wie war es eigentlich, was waren eigentlich die ersten Touchpoints?
Mein erster Touchpoint war der Game Boy, ganz klassisch. Beziehungsweise dann der Amiga 1000 von meinem besten Freund, vom Bruder von meinem besten Freund, wo wir immer gehofft haben, dass er nicht daheim ist. Ja. Weil der war auch schon immer Computer begeistert, hat den Apple One gehabt, glaube ich, hat er selber programmiert, so Kleinigkeiten. Da haben wir immer im Büro so Autorennspiele spielen dürfen. Also auch halt ganz rudimentär, wir haben eh schon mal privat drüber geredet. Wie es sich jetzt verändert hat, wir haben halt früher immer warten müssen, dass wir uns einmal ein Spiel leisten können, zu Weihnachten oder so Geburtstag. Jetzt gibt es halt Flatrate Games oder Gaming-Angebote von Game Pass oder auch von PlayStation. Und das war irgendwie so ein bisschen so eine Goldgräber-Stimmung damals. Und das war irgendwie so eine Zeit, wo man viel experimentiert hat. Und das hat mich bis jetzt, taugt mir immer noch. Also es macht mir immer noch viel Spaß, die Sachen auszuprobieren und neue Sachen zu entdecken, neue Welten. Daher ist meine Begeisterung fürs Gaming immer noch gleich wie vor
30 Jahren. Ja. Was PlayStation 1 damals sogar selber noch an Teams eingelötet, dass wir von der Videothek die Spiele uns besorgen haben können. Da haben wir so einen Einfachbrenner, haben wir es zu viert geleistet und da darf man vielleicht da nicht sagen, aber wir haben es schon. Wir denken jetzt, wo keine paar Spiele
irgendwie verjährt.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe in den 90er Jahren Sega Saturn gebraucht gekauft. Und der hat dann einen eingebauten, eingelöteten Chip gehabt, dass man Spiele aus den USA spielen kann drauf. Und der war ein bisschen kaputt. Und da bin ich in ein namhaftes Videospielgeschäft gegangen und habe nach so einem Chip gefragt. Und bin dann Rüde des Ladens verwiesen worden, weil man mich seinen Raub zu dir gehalten hat. Wir sind jetzt alle nicht mehr die Jüngsten, sagen wir mal, zu der Zeit, das ist ein bisschen älteres Baujahr. Wir sind ein bisschen mit dem Hobby Gaming ausgewachsen, aber das Hobby ist auch mit uns ein bisschen gewachsen. Wie gesagt, die Gaming-Landschaft hat in den 80er Jahren ganz anders ausgeschaut wie jetzt. Habt ihr das Gefühl, dass Gaming sich schneller entwickelt wie es? Habt ihr mittlerweile schon Berührungsängste bei gewissen, sage ich mal, Techniken, VR oder bei gewissen Plattformen oder bei gewissen Genres?
Marco, vielleicht als unser Gaming-Experte im Podcast?
Ich sage alles, was die Plattformen, die ich spiele, PC und Konsole, also da ist mir noch nicht vorgekommen, dass ich sage, da traue ich mir jetzt nicht zu, oder VR, aber ich muss sagen, ich habe Mobile Gaming zum Beispiel komplett ausgelassen. Genau, das ist aber viel Freiraum für anderes Zeug. Es ist aber einfach eine Präferenz von mir. Aber ich hätte noch eine Geschichte gehabt zum Chip-Umbau von der PlayStation. Weil bei uns auch in der HTL dann eine Liste kursiert ist, mit, hey, da gibt's jemanden, der kann dir den Chip einbauen für die PlayStation. Und das war einfach eine Telefonnummer und ich habe dann angerufen und dann sagt er, ja, er kann das, wir müssen uns treffen in Delft, der Form Liebherr, glaube ich, heißt, oder? Und ich habe nicht gewusst, ja, okay, ist das was Echtes oder nicht, oder zieht wieder jetzt ab, wenn ich da mit der PlayStation vorbeikomme, dann habe ich den Papa gefragt, hey, kannst du schon wieder hinfahren? Mit der PlayStation in der Hand, sitze ich am Beifahrersitz und dann steht da ein Auto auf dem Parkplatz beim Liebherr und ich steige aus und gehe mit der PlayStation hin und er macht seine Fensterscheibe runter und ich fühle mich schon, als wenn da irgendeine Drogenübergabe war oder so. Und gehe in die PlayStation rein und er macht die Klappe auf, weil die anscheinend ein Laser, er verändert sich in der nächsten Generation von der PlayStation, schaut ein bisschen anders aus, oder du musst halt wissen, welche Version von der PlayStation du da hast.
Die Position war
und ja, genau. Und dann schaut er rein, so, ah ja, der okay, passt, hat alles zu aus. Und ich frage so, ja, und wie lange braucht das? Und ich sage, ja, in 2 Stunden treffen wir uns wieder da am Parkplatz. So, dann sind wir, ich weiß gar nicht, wir sind nicht noch wieder angefahren, weil, glaube ich, in Delft irgendwas erledigt, der Vater und ich. Und dann sind wir da wieder hin und dann habe ich die gekriegt und es hat alles funktioniert. Aber es hätte genau total anders ablaufen können, dass ich keine PlayStation mehr habe und den nie wieder gesehen hätte. Aber es hat total falsch funktioniert. Also sondern auch, was kostet die Kohle natürlich im Voraus und dann auch schon übergeben.
Ja, das waren ja die Zeiten, wo man eben Spiele aus den USA oder aus Japan nicht so nicht weiter spielen können. Ich kann mich auch noch an einen berühmten Ballbalken erinnern, der oft in Videospielmagazinen kritisch erwähnt worden ist, dass die Portierung wieder schlampig gemacht war, weil in den USA und in Japan ein anderes Fernsehformat gebräuchlich war wie bei uns.
Die, der?
Also, ich habe auch noch eine Chip-Geschichte, weil beim Bundeswehr in einer Konrad sein hat, dass da die Vizeleute von der Werkstatt gebracht und hat auch jedes Wochenende, das ganze Wochenende durchgelötet. Eigentlich, weil so viel Playstation ist, eigentlich kann man sein. Und um deine Frage nochmal aufzugreifen, was ich persönlich merke, ist jetzt mit dem Alter, dass ich die schnellen Shooter nicht mehr so gut kann. Also, früher waren schnelle Shooter einfach super, Quakes und dann, wie sie alle heißen. Aber inzwischen kann ich nur mal Deckungsshooter spielen. Also bei Online-Shooter, Fortnite ist ja mal so schnell, obwohl Fortnite eh nicht so schnell ist. Aber das merke ich langsam, dass wir da einfach so gemächlichere, strategischere Spiele lieber sein.
Bist du der weise, ruhige Gamer dann in Online-Games oder bist du der, was dann auch mit bald 40, glaube ich, oder schon 40?
44.
44, was? Dann den Rage-Quit hinlegt, wenn man 11-0 hinkriegt bei FIFA.
Nein, also ich habe natürlich Ehre, das ist bei mir ganz groß geschrieben, das heißt, ich spiele auch durch, wenn ich von Anfang an merke, dass ich keine Chance habe. Okay. Alles ganz klar, Rage-Quit gibt es bei mir nicht da. Aber ich spiele fast immer online, muss ich sagen. Ich bin eher der Singleplayer. Ich spiele eigentlich meine Motivation beim Spielen nicht wirklich in der interaktiven Geschichte, Storytelling. Ich liebe es einfach, Geschichten zu beeinflussen. Mein Lieblingsspiel ist ganz klar Witcher 3. Für mich unglaublich, was da für Geschichten erzählt werden und wie man eben mit Entscheidungen beeinflussen kann. Und klassisches Online-Spiel, da fehlt mir aktuell die Zeit, weil ich einfach mit den Kindern untertags nicht zum Spielen komme und auf die Nacht. Nein, ich höre, dass man die Arbeit doch ein bisschen die Energie beraubt, dass ich da jetzt noch groß kompetitiv spiele. Und
dass wir jetzt am Ende sind über Lieblingsspiele, weil sonst startet der Ende wieder ein Fallout-Monolog für die nächsten.
Beste Spiele.
Was war jetzt vielleicht auch, um ein bisschen ins Thema zu kommen? Ich habe es gerade die Geschichte erzählt, wie man früher zu seine Tipps und Tricks gekommen ist oder wie man zu seinem besseren Hardware gekommen ist. Also mittlerweile gibt es ja viele Communities, aber bei uns in Tirol, magst du uns einen kleinen Überblick geben, was es da in Tirol so gibt, wo man hingehen kann, wenn man gern zockt und nicht allein zukommen?
Ja. Also es ist natürlich immer im Wandel, jetzt von der Händlerseite her, wenn man Spiele sucht und nicht nur online Spiele kaufen will, war eigentlich schon immer die Gameware im Gulf Center die Institution in Tirol, muss man ganz klar sagen. Ich war selber eben in Delft meine berufliche Karriere gestartet mit einem Fachhandel und bin aber davor ein halbes Jahr lang einmal die Woche in den Greifcenter gekocht und habe geschaut, wie viele Leute geht es da wirklich in die Gameboy rein und holen sich damals so unter der Rolltreppe Spiele und habe da mitgeschrieben und das waren einfach wirklich Koryphäen, muss man auch sagen, weil da hat es eben auch Spiele aus USA und aus Asien gegeben und natürlich haben sie ganz stark profitiert von der rechtlichen Situation Games in Österreich, weil die am Preis Kulturgut sehr früh schon anerkannt worden sind und deswegen nicht beschnitten werden haben dürfen. Und in Deutschland, im Deutschmarkt, der war sehr rigoros, was jetzt USK, Altersgrenzen und eben dann auch die Indizierung von Spielen aus oder betreffend war. Und deswegen haben die natürlich mit Online-Shop, die waren eine die Ersten, die wirklich einen supergeilen Online-Shop aufgebaut haben und haben halt dann ein mega Geschäft mit Deutschland gemacht, im deutschen Markt. Deswegen halten sie sich nach wie vor ausgezeichnet, haben jetzt aber inzwischen einen Schwerpunkt auf Brettspiele. Also wenn man in Tirol wirklich super analoge Spiele sucht, bekommt man meines Erachtens in der Game wahrscheinlich die beste Beratung, weil da geht man rein und sagt, ich will ein Spiel für ein 30-Jährigen, das soll kooperativ sein und Science Fiction und die werden 4-5 unterschiedliche Spiele vorgeschlagen. Zu meiner Zeit natürlich hat es noch die E-Welt gegeben damals in Delft und Mediamarkt, Cosmos, da hat man natürlich seine Spiele hergefolgt.
Ich muss jetzt auch nochmal versuche nochmal rauszubringen, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Inhaber vom Illusion Software zu passen, gell? Illusion Software in der Meinhardstraße, da hat es einen Softwareladen gegeben damals, dass wir als Kinder immerhin, das müsste in den 90er gewesen sein, Anfang, Mitte 90, und haben unsere Spiele geholt. Und der hat, glaube ich, Mike Carsten, wenn mich nicht alles täuscht, und hat so lange blonde Haare gehabt. Und den darf man gerne mal in den Podcast einladen. Also wenn irgendwer weiß, wo der umgeht, bitte meldet sich für uns.
Wir
trinken eine Milchpackung und einen Cornflakes-Packung.
Vers von Sinti. Wer schon erste Infos, wo man in Sinti könnte, aber die sind so...
Sind versandet.
Das sind da X-Achsen quasi.
Genau.
Ja, das war also... Also der Mike, ich kenne einen Mike, der hat einmal Flipper und Arcades gesammelt. Der war aber, glaube ich, im Zillertal. Den habe ich aber auch nicht mehr gefunden. Der hat nur so 50 Automaten gehabt im
Zillertal. Das ist die Art von Info, die wir schon haben. So. Das sind die, also die Art, die so...
Das ist eine kalte Spur.
Ich meine, sonst in Tirol aktuell, wenn man einfach mit dem Gaming-Thema was anfangen will, gibt es natürlich Vereine. Also so wie auf der Messe haben wir zwar... ganz klar, Community-Vereine, die sich allerseits Pineapps auf E-Sport fokussieren. Also die haben einfach, ich glaube, zwischen 75 und 100 Mitglieder, die in aktuell 5-6 verschiedenen Spiele Mannschaften stellen, die zusammen trainieren, die sich auch über Discord organisieren, weil sie nicht nur eben regionale Mitglieder haben, sondern auch im deutschsprachigen Raum, die online miteinander trainieren, ins Gefahr bringen und dann der Liga mitspielen. Und vor allem die High-End E-Sport Riens, die haben auch einen eigenen Gaming-Room in Rietz oben, wo man PC spielen kann, Konsolen spielen kann, wo vor allem auch die Jugend lokal hinkommt, aber wo man extra nochmal Popkultur-Bikestool-Lan für die Treuesten selber zum Beispiel organisieren kann.
Warum ist es so... quasi, warum gibt es in Innsbruck jetzt, gibt es in Innsbruck auch so Vereine, oder warum ist es so in die, also ein bisschen außerhalb von Innsbruck?
Pineapps ist eigentlich ein Innsbrucker Verein, von dem her.
So, die waren ja so nach Unterland, oder? Ursprünglich.
Ich glaube, sie haben wir damals, ja, sie haben auch einen Gaming Room gehabt, das war in der D&D Sports Bar in der Meierstraße.
Okay.
Nein, also ich glaube, es gibt in ganz vielen Orten Vereine, die sich mit dem Computerspiel beschäftigen. Nur viele merkt man oder kennt man gar nicht. Gerade in Mölz gibt es einen Computerclub Mölz, der hat dann mit E-Sport noch nichts zu tun, weil E-Sport ist halt definitiv mehr in einer Aussage wie jetzt Gaming- oder Computerspielvereine. Die gibt es seit über 20 Jahren. Machen da Public Viewings, machen Bierpong-Turniere, machen LAN-Partys dreimal im Jahr. Und sind auch beim Eisdurchschießen dabei und beim Osterschießen und sind komplett integriert. Die betreuen auch fürs Land Tirol die Computeria, also wo Seniorinnen hingehen können und Senioren, wenn sie iPad-Handy-Probleme haben, um das kennenzulernen, gibt es einen Zirkel, den Computer vom Zirkel, der genau das Gleiche macht. Der ist sogar im Seniorenclub, der teilt die Räumlichkeiten mit dem Seniorenverein zusammen. Und ich glaube, es ist ganz viel solche Vereine in Tiroler Gemeinden einen Innsbruck gibt, aber die was halt wie eigenes Ding machen und nicht groß aufscheinen. Aber doch mit E-Sport, bei den Pineapps, wenn man halt bei Turnieren mitspielt, dann ist man halt automatisch öffentlicher und hat dann Instagram auftritt und postet da seine Ergebnisse und das macht sicherlich ein bisschen sichtbarer.
Was auch noch vielleicht interessant ist, so wir sind alle in Innsbruck aufgewachsen. Für uns hat es Bildungswege gegeben, die klassischen waren. Also, wenn man studiert hat, hat man entweder BWL, Medizin oder Psychologie studiert.
Oder Sport.
Oder Sport. Nee. Oder man hat halt sonst einen Lehrberuf ergriffen. Das Thema Gaming als Job, einerseits E-Sports, andererseits auch entwicklermäßig. Oder auch Studium oder auch Studienbereich ist jetzt ja auch schon weiter fortgeschritten bei uns in Innsbruck, oder?
Genau.
In Tirol.
Ja, also man merkt jetzt, allerseits auf dem Schulbereich gibt es ja schon MINT-Klassen, die natürlich viel mit Naturwissenschaft und Informatik arbeiten, wo inzwischen im Bildungsbereich einfach scratched. Verschiedenste Roblox-Klassen gibt es auch schon, die was in dem Bereich Minecraft gibt es durch die Microsoft-Lizenz hat jede Schule in Tirol und in Österreich eigentlich Minecraft-Education. Version. Und man möchte bei den Pädagogen, ich darf auch an der BRD das ganze Thema Gaming vortragen, dass immer mehr Pädagogen offen sein, damit mit dem zu arbeiten. Aber wenn man sich dann spezialisieren will, gibt es inzwischen an der HTL Design, Bau und ich glaube Informatik heißt es, am Mittag draußen gibt es ein Abendkolleg für Game-Entwicklung, Game-Design und das ist jetzt das erste Jahr gestartet, sehr erfolgreich. ist ausgebucht und ist jetzt eigentlich laufend, dass man da neue Abend-Kollegs macht. An der Uni Innsbruck inzwischen hat sich die Game Studies Gruppe gebildet. Es sind über 20 Forscherinnen aus, ich glaube, 9 oder 10 unterschiedlichen Studiengängen, die einfach zusammen an lebensrelevante Sachen mit ihrem Schwerpunkt, ihren jeweiligen Schwerpunkt erforschen und auch sehr umtriebig sein mit Events. Also da kann man offene Vorlesungen gehen. Jetzt war bei der Ring-Vorlesung, wo jeden Dienstag Mittag ein Gaming-Thema war. Von ganz breiten wie Horrorspiele und wie sich die Zeit der Pop-Probleme verändert hat und auf andere Medien abspielen wie Film und Musik. Aber dann eben machen sie sogar einmal im Quartal eine Spielung, das heißt, da wird zusammen im Cinematographen Spiel gespielt und dann wird darüber diskutiert, wie das gesellschaftliche Auswirkungen hat, das Spiel, oder was medienwissenschaftlich dahinter eigentlich passiert bei Spielen in der Rezeption. Und an der FH Kufstein gibt es bei Sportkultur und Veranstaltungsmanagement inzwischen Gaming-Inhalte, wo man das Ganze mit dem Fokus E-Sport und Events eigentlich verbinden versucht. Also man hat Möglichkeiten und Anknüpfungen im Bereich der Bildung, dass man sich da weiterbilden kann. Allgemein muss man sagen, Jobs im Gaming-Sektor, viele denken halt nur an einen Entwickler oder einen E-Sportler oder einen Caster. Aber inzwischen kann man sich eigentlich in der ganzen Branche spezialisieren. Und man kann, der Felix zum Beispiel an der Uni Innsbruck, der was heute da war oder da ist, hat vor 3-4 Jahren mit Sportwissenschaftler angefangen, sich auf E-Sport zu fokussieren, war der erste im Dachraum, der wirklich Übungen für E-Sportler rausgebracht hat, wie man periphere Sehnen stärken kann, wie man den Schulterbereich entspannt. Ein Buch mit 100 Übungen und war dann bei Schalke und war bei Werder Bremen und hat da die E-Sport-Teams mit betreut. Oder es gibt einen Jurist in Deutschland, Nepomuk Klotufter, das war der erste Jurist, ganz ein Junge, der E-Sport genommen hat. Der hat für alle E-Sport-Organisationen die Arbeitsverträge gemacht und hat jetzt für die Europäische Union, der macht gerade eine Strategie für Gaming und E-Sport, und der ist in dem Team dabei und darf da mitarbeiten, weil er der erste war in seinem Fachgebiet, der hat gesagt, okay, ich bin zwar ein stocksteifer Jurist, aber mit Counter-Strike, und jetzt will ich halt einfach da drinnen mich spezialisieren.
Nee, ich denke sehr viel.
Nein, jetzt ist es mal, ja.
Genau. Ich bin vor Anruf von dem Ganzen, deswegen, ich kann da was dazu beitragen, und zwar, da ich ein Studium für Informatik gemacht habe und viele vielleicht ein Informatikstudium anfangen mit dem Hintergedanken, ja, ich mache das Spiele, und da ist halt nicht so viel jetzt im Informatikstudium dabei. Das Einzige, was mir jetzt in Erinnerung blieb, ist, dass man Grafikprogrammierung für interaktive Grafik und der mathematische Hintergrund dazu, das wird schon behandelt, und wenn einem sowas Spaß macht, dann kann man das machen, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich besser, wenn man direkt in einem für Gaming ausgerichteten Studio da anfängt.
Ich glaube, österreichweit, die Donau-Krems-Uni hat Spielpädagogik, Game Studies, das sind recht umtriebig und waren einer von den ersten. Und ich glaube, Game Design ist in Salzburg, die FH Salzburg recht stark, und in Dortmund hat es einmal Game Design gegeben, da weiß ich nicht, ob es das immer noch gibt.
Nee.
Genau.
Ja? Julian Zardo, Hauptrezeption.
Ja. Ich habe erst im Zuge durchaus bei Info zukommen lassen vor dem Podcast als Recherchematerial, und erst im Zuge von der Recherche jetzt zu dem Auftritt heute mitgekriegt, dass es ein Abendcollege gibt mit Gaming-Schwerpunkt auf der ATL in Innsbruck. Und Marco und ich, wir sind ja beide ATL gegangen in Elektrotechnik in 1 genau. Ah, das ja.
Wichtig? Hochbau aber.
Ah, okay, doch nicht wieder.
Das Classic unwichtig wieder.
Und jetzt gerade Game Design zum Beispiel, weil du hast ja gesagt, dass das FH ist, in Salzburg, oder wo? Mhm.
Ja.
Gerade Game Design wundert mich, das wäre etwas, was sich für das Format HTL als Bildungsweg wirklich eignen darf. Weil wir in Österreich sind mit der HTL ja, glaube ich, die einzigen, oder einer der wenigen im mitteleuropäischen Raum in Deutschland, gibt es das Konzept ja gar nicht, von Lehre und Matura in einem. Und für die ATL würde ich mir das zum Beispiel auch gut vorstellen können.
Wie gesagt, ich habe der Simon Lindler, ist ein Innsbrucker Grafiker, der schon bei Spielen ganz, ganz viel mit beigetragen hat. Und der hat das an der ATL mit initiiert, zusammen mit der Leiterin, die Martina, mir fällt das der Nachname ein, aber die haben gesagt, okay, wir wollen das Gaming eben anbieten und haben halt mit dem Abendcollege gestartet. Aber vielleicht, dass es mal einen klassischen Lehrplan kommt, vielleicht ist das eine Vorstufe dafür.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Und es gibt einmal so ein GameDev-Meetup, wo man also als junger Entwickler die ganz anderen Game-Developer treffen kann in Tirol, recht unregelmäßig organisiert, aber so ein bis zweimal pro Jahr, wo es jetzt eben an der HTL stattgefunden, wo schon 45 Leute waren, also war ganz als Army-Kollege und dann Entwickler von den verschiedenen Studios, die wir ja im Land haben, und war super besucht der Abend.
Ja, das ist vor allem deswegen interessant, weil wenn man sich jetzt vorstellt, wie es im Bereich Film ausschaut, ich meine, Film gibt es jetzt schon wesentlich länger, über 100 Jahre schon, aber da ist ja Schauspielerei, Regie, Bühnenbau, da gibt es ja klar vorgefertigte Bildungswege schon, die man einschlagen kann. Aber wenn man jetzt Gaming als wesentlich jüngeres Medium hernimmt, muss man aber schon sagen, dass mittlerweile die erfolgreichsten Medienstarts aller Zeiten sind Videospiele und nicht mehr Bücher oder Filme oder Alben, sondern eben Videospiele. Und gerade wenn man das in Betracht zieht, wundert es mich immer noch, dass gerade in dem Bereich der Bildungsweg so schwierig zu gehen ist.
Ich glaube, wir sind halt in einem digitalen Medium, das was rein digital, also irgendwann mal jetzt inzwischen nur mehr digital ist. Und da gibt es halt ganz viel Hands-on-Mentalität, dass sich junge Leute, die sich für das Thema interessieren, einfach ganz viel selber beibringen. Weil sie halt gewohnt sind, wenn sie Themen interessieren, gehen sie auf YouTube, schauen sich irgendwo hin in Foren und fangen an, einfach selber Sachen zu probieren. Und es sind ja schon viele Spiele, die Level-Editors dabei haben, wo ich einmal anfangen kann, Sachen zu bauen, zu konstruieren und die Materie prinzipiell zu verstehen. Und ich habe einfach ein Gaming-E-Sport-Team aufgebaut und mein bester Mitarbeiter, der David, der hat mit 16 Jahren seinen Bildungsweg verlassen und hat gesagt, er will League of Legends-Coach werden. Und er hat dann 3 Jahre lang, bis der um Mitternacht aufgestanden hat, von Mitternacht bis 7 in der Früh Amerikaner gecoacht und hat so sein Leben finanziert. Und der war eine Koryphäe, was Coaching gegangen ist und hat ein total schlechtes Selbstwertgefühl gehabt. Weil ich mir gesagt habe, ich habe nicht mal den Hauptschulabschluss oder ich habe keinen Schulabschluss. Aber wenn du den Jungen was machen hast lassen, der hat alle Online-Duis perfekt kennen, der hat innerhalb von einer halben Stunde einen Discord-Server aufgebaut für Communities, der hat alle Google-Online-Duis im FF beherrscht und hat mit allem gearbeitet. Und er hat gesagt, das bringt er sich halt selber bei, was er braucht für die Arbeit. Also, einer bist Mitarbeiter, was ich gehabt habe, aber hat sich alles selber beigebracht.
Habt ihr selber, ich meine, du als Informatiker, als Informatik-Profi quasi, als Game-Designer und Spieleentwickler, habt ihr alles schon mal ein bisschen probiert? Also, ich selber probiert in Editoren und so, weil ich kann mich erinnern, ich habe bei Doom, also Doom 1, 94 glaube ich war das, oder 97, über der Gegend, war ein Level-Editor dabei. War auch angegeben und ich habe dann mit dem, weiß ich, was ich jetzt sagen, der war mit Mario Gerber damals, mit dem jetzigen Landesrat, war in der Hauptschule ein bester Freund, und da haben wir uns gegenseitig Doom-Levels gebaut und uns die halt immer wieder gegeben auf Disketten. Und da kann man erinnern, da bin ich wirklich fanatisch da angesessen und habe neue Doom-Levels kreiert, die Editor. Und habe sie das auch und macht ein bisschen, bei mir ist das dann. Keine Ahnung, warum mich das immer interessiert, aber ich habe da nie am Schirm gehabt, dass ich davon leben könnte. Also habt ihr das einmal selber probiert? Habt ihr die Editoren genutzt?
Also bei uns haben einige Leute, während Doom halt aktuell war, dann auch Levels dazu gebaut. Und ich war immer der was eigentlich die Technik in dem Level immer so. Wie funktioniert das, dass eine Tür automatisch aufgeht und so. Die Ästhetik vom Level war bei mir immer eine Katastrophe, muss ich sagen. Aber dass das alles technisch funktioniert im Level, das habe ich drauf gehabt. Und dann haben wir uns das also aufgeteilt. Der eine hat geschaut, dass das schön ausschaut. Und ich war der hat geschaut, dass es funktioniert. Und bin dann aber auch irgendwann sind wir weggekommen von dem, weil viele Spiele auch ein Level-Editor irgendwann einmal mehr dabei gehabt haben. Aber wir haben das schon sehr betrieben. Wir haben uns dann ja früher auch so auf kleinere LAN-Partys getroffen, wo wir jetzt zu viert waren. Und dann haben wir für die LAN-Party einen Level gebaut, den wir in Duke Nukem spielen, wo wir durch den Level gebaut haben, uns geheime Räume gebaut haben, die nur wir gekannt haben, wo man reinkommen ist. Da waren dann Überwachungskameras drin, wo man alles gesehen hat und wo man Fallen auslösen hat können. Oder ist so von den 4 Leuten einmal 3 den Raum gekannt und einer nicht. Ja.
Grieving als
Gegner. Ich will nicht erzählen, wie es ausgegangen ist. Der hat ja meistens verloren. So, ja.
Ich habe erzählt, mein Sanctuary Da du mehr Zeit reingesteckt, wie manche professionellen Game-Entwickler in ihr fertiges Produkt bei der Zone sagen.
Das ist auch.
Das ist online, kannst du das online anschauen? Kannst du da Einladungslinks verschicken, wenn sie was sagen würden?
Ja. Ich wusste auch nicht, dass ich über eigentlich auch nicht. Ich habe immer das Spielen des Spiels will, also wenn ich das Spielen mögen habe, aber das Programmieren hat mich eigentlich nie so richtig dahinter gefesselt. Man zu 486 Zeit hat man müssen Config-Sys, Autodesk-Bat und AC4 setzen, aber man müssen Bild coden und Ausführungszeichen, wo man halt so, dass man Spiele starten kann. Aber es ist nicht mehr geworden, dass man es erschaffen wollte, war eigentlich, jetzt Minecraft finde ich so cool, aber ich bin jetzt nicht der, was jetzt Welten baut, sondern Story ist meine Geschichte.
Okay. Aber es gibt wieder Weltenbau, da bei uns in Innsbruck. Wir haben ja einiges der Entwicklerstudios bei uns da in Tirol. Kurz drüber reden, ist, wow, Clockstone ist der Dean gleich ums Eck. Vielleicht auch kurz über den Weg, was es da alles gibt bei uns.
Genau, also ja, man muss mit dem Größten wahrscheinlich auch anfangen, weil es wissen viele nicht oder vergessen auch viele, dass ja PlayOn, vormals Prep Media, ein Tiroler Unternehmen ist in Höfen bei Reute.
Darf ich da kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Aus dem Sarner Unternehmen, aus meiner alten Heimat, wie man unschwer hören kann. Und ich war damals mit der Hauptschule Koch Media damals gegangen und haben uns die CD-Produktion angeschaut, weil die ja mit CD-Produktion angefangen haben in 1994. Genau, sorry, das nur dazu. Also ich war da mal und haben mir die quasi die Vorstufe vom jetzigen Werk angeschaut.
Genau, sie ein bisschen über Koch Media.
Einmal, ich weiß leider nicht mehr darüber. Ich weiß, dass sie die erste Software-Veröffentlichung, die sie gemacht haben, war 1997, war Simulation von der Simmeringbahn.
Okay.
Das war die erste Software, die sie veröffentlicht haben. Anfangs stimmt es, du siehst das. Aber sonst weißt du sicher mehr darüber.
Nein, ich glaube, es war eben Volkmusik war ganz stark und Heimatfilme. Also es sind ja früh in die Filmproduktion gegangen und haben auch heuer bei irgendeinem Oscar-Projekt war Koch Media mit dabei.
Wie?
Als Publisher, weil die einerseits selber Studios inzwischen haben, überziehen Entwicklerstudios, global ist sie betreiben, aber das Hauptgeschäft, mit dem sie eigentlich groß geworden sind, war Publishing. Also die haben für Square Enix, für die ganze Final Fantasy Serie, die haben wirklich ganz große globale Gaming-Marken gehabt, wo sie in Europa das komplette Publishing machen, also Marketing, Vertrieb, Pressen, das ganze Design. Und dementsprechend sind wir inzwischen bei fast 1.300 Mitarbeiter und 400 Millionen Euro Umsatz pro Jahr, was die generieren. Sie sind zwar von der Embracer Group vor kurzem übernommen worden, vor ein paar Jahren, schwedischer Konzern, der sehr, sehr umtriebig im Gaming-Bereich ist und viel Lizenzen hat, die Herr der Ringe-Lizenzen zum Beispiel gekauft hat, aber dürfen nach wie vor selbstständig agieren als hundertprozentig selbstbestimmtes Unternehmen. Aber im kleineren Bereich, also bei den Entwicklerstudios, man sagt immer gerne Indie-Studios, aber wenn man sich jetzt gerade Zille Live anschaut, ist kein Indie-Studio mehr, sondern es ist eigentlich eines der größten Studios in Österreich, hoch am Sparkassenplatz, irgendwo in einem Dachgeschoss und seine eben als ursprünglich Ein-Mann-Betrieb, der Julian Mautner, eben damals kennenlernen dürfen auf der Game City, wo der Alon sein Kickstarter-Projekt Son of Noir herzog hat und der Alon gestanden ist auf dem Indie-Bereich und dann kann ja später wieder nochmal einen Wirtschaftskammer-Vortrag mit ihm erlebt, wo er dann schon auf jedem Kontinent einen Mitarbeiter gehabt hat oder eine Mitarbeiterin, wo er dann gesagt hat, eigentlich sein Problem ist der Schlaf, weil er halt nur Online-Calls macht und jeder für sich halt arbeitet und er alle 3 Stunden an einem anderen Kontinent bedient. Und inzwischen ist er wirklich bei 70 Mitarbeitern angelangt und Mitarbeiterinnen mit einem eigenen Studio in Finnland. Und aktuell haben sie gerade im Dezember, Jänner, Garden Life ausgebracht, weil sie einerseits immer Auftragsarbeiten machen wie Bus-Simulator, das war die Reihe, mit der sie eigentlich groß geworden sind. Und jetzt wieder ein eigenes Projekt umgesetzt haben, das ist das Garden Life, ganz cozy Gartensimulation. Was du so früh als Messe passt, haben wir dann regierst und flammst und entspannt. Und das zweite eben, sehr erfolgreicher ist sicher Clockstone. Die haben vor einigen Jahren mit der British Constructor Serie eigentlich angefangen, die in jedem Store eigentlich schon Top-Plätze gehabt hat. Auch im Apple Store, im globalen, waren so in die Top 10 Spiele, weil sie sehr früh eigentlich auch da einen Trend gehabt haben und ganz viele Copycats da wurscht haben. Und sie haben dann Lizenzgeschäft angefangen mit Mocking Death und Portal, wo sie alles British Constructor Konzept mitverarbeitet haben und das letzte war wirklich mit Lego zusammen am Lego Bricks Tales, was sie dann in Deutschland den Pixar-Preis bei über 400 Einreichungen nach Innsbruck geholt haben und in drei Kategorien waren dann das beste Spiel, beste Grafikdesign und das dritte war sie nicht mehr die Kategorie. Und das Coole war dann, dass irgendwann Mittag gesagt hat, dass sie früh, dass sie MetaQuest 3 auf dem Markt und wollen halt ein Vorzeigespiel zum Release haben. Und haben dann nicht, ob Clubstone eine VR-Variante rausmachen will. Und hat tatsächlich gerade Mark Zuckerberg als einziges Spiel beim Announcement-Event hat tatsächlich das Lego Bricks Tales angekündigt. Also sehr, sehr erfolgreich eigentlich. Von wirklich seinen 11 Leit-Tokens in der Kaudestraße. Super nettes Team. Und die haben auch immer wieder Praktikumsplätze frei, wenn man da einmal einstimmen will. Und darauf geben Design gehen. Marco?
Ich glaube, so nicht. Wenn wir Podcast immer Erfolge bringen.
Die Podcast-Millionen ausgeben, weißt was war eigentlich der erste Kontakt mit den österreichischen Entwicklerstudios? Also habt ihr Kontakt gehabt? Wie gesagt, im Vorgespräch schon kurz. Für mich war es anno 1607, 1609.
Der die Quersumme muss 9 ergeben.
1609? Was? Die Quersumme was?
Die Quersumme muss 9 ergeben. 1, 6 und dann plus 2. 1602.
1602? Ja. Was?
Ja.
Okay. Stimmt, genau. Und das war von Sunflower, glaube ich, oder? Nein, den bekannten?
Wax Design, glaube ich, war dann wirklich das in Österreich, das Studio.
Genau, das war mein erster Kontakt, da habe ich sehr fanatisch gespielt damals, aber auch noch das erste. Was waren eigentlich die ersten Kontakte, Hauptkontakte? Also außer die Führung durch Grand Media von meinem Team.
Da muss ich dann noch was dazu sagen. Achso, das.
Kannst du gleich ja?
Klar. Meine Erinnerung ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz korrekt, aber man muss sich einmal vor Augen halten, was bei Koch Media, wie die Erfolgsgeschichte eigentlich war, weil meines Wissens nach hat es angefangen, dass sich der Gründer von Koch Media als Jugendlicher ein Tonbandgerät gekauft hat und dann als Tontechniker auf die unterschiedlichen Zeltfesten in Tirol gefahren ist und da die Bands angeboten hat, dass er ihnen Demo-Tapes aufnimmt. Und so hat das angefangen. Das ist ja eigentlich fast schon verfilmenswert, wenn man sich anschaut, was aus dem Beginn mit einem Tonbandgerät von Zeltfest zu Zeltfest fahren, zu was für eine Firma das jetzt fahren ist eigentlich. Ja, das ist schon beeindruckend eigentlich.
Massiv, ja.
Ja.
Nee.
Ich glaube, Rockstars Vienna war auch der Zeit.
Ich wollte es mir erwähnen. Das ist ja schon eine riesige Nummer gewesen.
Eigentlich. Ja, die haben ja an GTA mitgearbeitet.
Von die haben die Portierungen gemacht für Konsolen teilweise oder für andere Konsolen.
Genau.
Ich weiß nicht, wie es rausgegangen ist. Es ist, glaube ich, gar nicht so erfolgreich. Also, ich glaube, die Mitarbeiter sind irgendwann einmal vor der Tür gestanden, glaube ich, und dann war es zu so ungefähr.
Die haben einen Niki Laber, aber mal kennengelernt, der ist jetzt auch der Präsident vom Wilfus, also der Verband in Österreich, den es noch gibt, obwohl fast keine Hersteller mehr da sind. Und der hat eben früher das gegründet gehabt. Und er ist halt jetzt der Wilfus-Präsident und veröffentlicht immer die super interessanten Studien über Gaming in Österreich. Die muss alle zwei Jahre rauskommen.
THQ ist, glaube ich, ein Publisher, glaube ich, das ist ein neuer Österreich, oder?
Also THQ Nordic hocht ein Wien, ja.
Ist das nur ein Wien oder sind das Wiener?
Man, sie haben THQ um sie dann aufgekauft. Ich glaube, es waren so von Nordic Games und dann haben sie die THQ-Marke aufgekauft. Weil ursprünglich THQ ja. War nicht österreichisch.
Aber das gehört mittlerweile auch zu Kost, glaube ich, oder?
Genau.
Ja. Embracer Group,
Kost. Ah ja, genau. Ja. Ja. War halt nicht Chinatown Wars für Nintendo DS? War das auch von Rockstar Vienna?
Ich glaube, dass das schon später war. Ich glaube, da hat es das schon immer gegeben.
Ja. Ah, okay. Ich habe das Moore Studio extrem gefeiert für Ori and the Blindfold Forest, Xbox-Spiel. Es war Bombe, es war der Diver Bombe. Und die bringen jetzt auch mit Private Vision gerade ein neues Game raus, was ziemlich cool sein soll.
Ja.
So, ein gutes Diablo. Und sonst von den Entwicklern, was ich noch vergessen habe, in Tirol zu erwähnen, natürlich gibt es auch noch Gaming-nahe Studios, die super geile Jobs machen. Locandy, der Michael Oehlhafen, macht seit über 10 Jahren gamifizierte Wanderwege oder Skirallying. Kinder kann ja mit Geofencing, Geotagging, kann ich durchs ganze Skigebiet fahren und da quasi Städtejagden machen mit, aber in QR-Codes und Videos und Audio. Und das macht Glockenny inzwischen sehr touristisch in ganz Österreich, muss ich sagen, im deutschsprachigen Raum. Als Reinhold-Messner-Museum zum Beispiel in Südtirol kann man so erleben mit einer Glockenny-Gamifizierung. Und heute am Stand ist ja auch Media Squad, die gerade vor kurzem das Notfall Lawinen rausgebracht haben, wo man ein Lawinentraining in VR machen kann. Das sind jetzt zwar wie klassische Spiele, aber sie verwenden halt Spielelemente, um mehr Motivation zu erzeugen, um die Leute irgendwie dran zu halten, dass man Punkte hat und Levels und so weiter. Das zweite ist noch Inner Space, was man bei uns auch recht gut kennt. Die machen für die Pharmaindustrie solche Trainings in VR, die was auch ganz viel auf Gamification einsetzen.
Okay, und du hast ja auch was geplant. Du hast vielleicht über das noch kurz reden können, oder?
Wir haben, also wir mit der Leroy, ist eben jetzt unsere Gaming- und E-Sport-Agentur, haben gerade oder versuche auch eben die Vernetzung, dass man wirklich alle Gaming-affinen Menschen und die, was auch damit was machen, dass man die an einen Ort bringt. Und da planen wir gerade das erste zweitägige Gaming-Festival für Tirol, was im Idealfall Ende September stattfinden soll. Aber wir sind eben noch in Verhandlungen, das kann ich noch nicht genau announcen. Ich würde es extrem gerne announcen. Aber es wird wahrscheinlich einen Monat dauern, ungefähr, bis wir soweit sein. Wir sind gerade mit dem Budget und das Geld einsammeln, weil natürlich das Thema Gaming, vor allem in Tirol, erst langsam kommt und dementsprechend muss man schauen.
Aber wie ist die Akzeptanz? Weil wie der Enti gesagt hat, man merkt ja das ganze Thema das ganze Thema Gaming ist ja nicht mehr wegzubekommen. Ist ein Wirtschaftszweig, ist vielleicht auch für einen touristischen Mehrwert irgendwann einmal. Also wenn du sagst, wenn so Gaming-Events etablieren, wir haben ja super schöne Landschaft, kann man ja auch mit dem Urlaub verbinden vielleicht. Warum ist es so schwierig, oder ist es schwierig, uns in Tirol da Akzeptanz zu kriegen für das ganze Thema? Und warum, glaube ich, wenn es schwierig ist, was ich glaube, warum ist es schwierig?
Mir kommt schon vor, dass sich gerade was verändert. Also gerade die letzten, die Pandemie wird wahrscheinlich auch da viel mitgespielt haben, weil dann einfach auch viele Menschen, die was davor mitgespielt haben, das mal angeschaut haben, das Medium. Und weil es halt auch in den Medien mehr präsent gewesen ist. Aber wenn ich mir denke, was ich jetzt allein die letzten zwei Jahre für Gespräche geführt habe und eben der Mario Gerber, mit dem bin ich zusammengekocht und habe mal über Gaming gesprochen. Ich bin beim Büroleiter vom Landeshauptmann gekocht und wir haben über Gaming gesprochen. Solche Gespräche hätte es vor fünf Jahren nicht gegeben. Also da wärst du einfach gar nicht durchgekommen. Und inzwischen kriegst du aber die Aufmerksamkeit von Entscheidern. Wir haben am Donnerstag da die Eröffnung gehabt. Wo alle, die was gerade werden, massiv vom Innsbruck da gewesen sein oder danach gesagt haben, dass es eigentlich ein cooles Thema ist und dass sie inzwischen auch selber über ihre eigenen Erfahrungen auf einmal sprechen. Also der Landeshauptmann hat mir nach einem Pressegespräch gesagt, dass sie damals in der Tür zusammengelegt haben für einen Gameboy, dass sie DT spielen können und Mario, und er hat es ganz vergessen. Aber durchs Gespräch ist er dann auch wieder draufgekommen. Also man merkt schon, dass das Thema langsam bei den Entscheiderinnen und Entscheidern ankommt. Und vor allem, dass auch die Entscheider, die schon emotional ganz viel mit Gaming verbinden, einer so alt bekommen, dass sie jetzt mehr entscheiden dürfen. Die Bauerdaler Wirtschaftskammer weiß einfach, dass die mit Gaming was anfangen kann, weil sie ja selber bei mir im Spielraum vorbeigeschaut hat und sich dafür interessiert hat. Und die wird halt es leichter mit dem Thema was anfangen können. Und es ist einfach Mainstream, wenn man sich die Sachen anschaut in Österreich, gehen wir davon aus, besagte Studie von ÖFOS in Kooperation mit der GfK, dass 69% der Gesamtbevölkerung digitale Spiele nutzen, zumindest einmal im Monat. Das sind 5,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren.
Ja. Ist da ein Mobile Gaming auch dabei, oder ist es so der...
Natürlich, also Mobile Gaming ist das, was das Ganze befeuert, weil auch meine Mama mit 70 Jahren bis zu ihrem Tode hat iPad gespielt und hat jeden Abend Strategiespiele gespielt. Und wenn ich zu der gesagt habe, hey Mama, du bist ja nicht eine Zockerin, hat sie mir gesagt, bist du verrückt. Aber wenn man heutzutage auf Bushaltestellen schaut, wenn du auf die Handy schaust, die Hälfte spielt. Und das ist ein Prieder inzwischen. in jedem Alter. Da in Deutschland ist die numerisch größte Zahl der Spielenden die Generation, die was älter als 50 Jahre ist. Das sind über 8 Millionen.
Also ich weiß, dass das ja mittlerweile ein bisschen ein Meme ist, aber was für ein schöner Tag das war, wo Pokémon Go rausgekommen ist. Wo gefühlt die ganze Stadt außen war im schönen Wetter und Pokémon Go gespielt hat und alle waren glücklich. Das war, ich habe mir irgendwo gelesen, das war der Tag so nah am Weltfrieden, waren wir noch nie.
Ich habe mal am Boden gesehen, keine Ahnung, wird es 10, 11 besser sein, am Handy auf so einem Hoverboard, weißt du, die Skateboard, also die Hoverboard, wo ich so vorgelehnt mit dem Handy, so am Handy geschaut und Pokémon Go gespielt hat. The future is now.
Ich glaube, dass, weil du gesagt hast, wie es in Tirol ist, ich glaube nicht einmal so, dass das Interesse nicht da wäre oder dass die Bereitschaft nicht da ist, aber wir sind halt in Tirol in der glücklichen Situation, dass wir halt schöne Natur direkt vor der Haustür haben. Wir müssen quasi, bei uns ist die Laufketten fußläufig, also wir sind innerhalb ganz kurzer Zeit in die schönsten Naherholungsgebiete, können Fun-Sportarten ausüben ohne viel Aufwand. Und ich glaube, dass halt, ich jetzt als Inside-Kid zum Beispiel, ich habe es bei mir da am schwer gehabt, weil ich war nicht im Fußballverein und ich bin nicht Skifahren gegangen und nicht rodeln. Ich war daheim und maximal war Schneehöhle bauen vor dem Haus, aber dann wieder Nintendo spielen. Und ich glaube halt auch, dass das Angebot an Freizeitunterhaltung bei uns in Tirol so vielfältig ist, dass halt quasi Gaming einfach kürzer kommt, auch in die Köpfe von den entscheidenden Leuten.
Ich glaube, das ist allgemein ist der Punkt in Tirol. Meist aber auch bei den ganzen Mannschaftssportarten in die höheren Ligen, also Fußball, Eishockey, Football, wir haben halt ganz andere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten wie nur das eine. Also jetzt, Ruhrpott ist eine schöne, wunderschöne Gegend, auch. Man kann da viel machen, aber da ist auch die Kultur, am Samstag geht man ins Stadion. Bei uns kann ich halt am Samstag auf den Radl fahren gehen, ich kann auf den Berg gehen, ich kann wandern gehen. Da gibt es so viel, wie du sagst, so viele Alternativen, ja. dass man einfach das alles, wie gesagt, Gaming ist halt vielleicht schlecht dritte Variante für viele noch. Oder wenn es schön ist, gehen die Leute raus.
Genau. Aber ich glaube, das ist gerade ein extremer Pluspunkt, als touristisch, aber allgemein, wenn man Vereinstücksflut und so weiter anschaut, dass man das kombinieren. Weil wenn Felix gestern beim Vortrag schon ein Vortrag gehört hat, wie wichtig inzwischen eigentlich die körperliche Fitness ist, um im Gaming auf Leistungsebene überhaupt eine Chance zu haben und dass es immer bewusster wird, was gibt es bei uns Besseres? Du gehst in der Früh auf den Berg mit deinem Team und am Nachmittag bist du noch irgendwie beim Skifahren und ab 4 Uhr oben stand vom PC und trainierst, nachdem du eine Fitness gehabt hast. Und dein Teambuilding, weil das ist ja beim E-Sport auch was wichtig, weil das sind ja oft Leute, die was sich nur durch Online-Trainings kennen über Headsets. Und wenn die aufeinandertreffen, ist das Teambuilding auch so wichtig. Also ich glaube, kann man gerade das Thema Bootcamps, also professionelle Trainingslager für E-Sportler, ganz, ganz viel bei uns machen. Aber auch für Kids, sobald die am PC irgendwo stehen haben, kann ich eigentlich IT-Kurse geben und kann auch da verbinden, dass ich ein Coding-Kit mache, wo am Samstag wandern wird und am Nachmittag auch wo sich auf zum Gemüse hin und code dann vielleicht in Bergland schaffen oder irgendwelche Spiele, was in die Eindrücke, was man gehabt hat, irgendwie verarbeiten.
Ich glaube, es ist einfach der Zeit, das ist wieder ganz gut, oder?
Mhm.
Ich weiß es nicht, aber jetzt seien die Leute schon raus aufs Mario Kart-Finale, glaube ich, langsam.
Ich wollte eigentlich jetzt gerade noch fragen, wie seid ihr eh nicht drauf gekommen, die Podcasts zu machen? Und da gehen auch noch rein.
Corona.
Nein, Corona. Eigentlich war es ja so, wenn ich da jetzt ins Wort fallen darf, wie es so ist, mache ich immer die Ausnahme. Ja. Ich habe zum Marco vor sag ich mal, 7 Jahren gesagt, Marco, das wäre mal was, wir beide einen Podcast haben. Eigentlich so mehr als Schmäh. Marco hat dann seine Witzchen gemacht, wie immer, wenn ich was Ernsthaftes sage.
Ja.
Und dann und der Michi ist dann eben vor 3 Jahren zu mir gekommen und hat gemeint, hey, wir reden so viel über Filme, Gaming, Merchandise, Brettspiele. Mhm. Eigentlich kennt man das auch vom Mikrodon, von einem Podcast machen. Vielleicht interessiert es ein paar Leute. Und der Marco...
Ich bin interessiert, aber von der Witzchen dazu, weil ich war noch ein rollendes L von dir nachgemacht und dann habe ich gesagt, das wird nichts mit dem Dialekt.
Das ist du hast dich interessiert.
Und ich gesagt, nein.
Das war recht spontan. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben einfach mal aufgenommen. Und jetzt sind wir schon bei Episode
97. Also, wir wissen jetzt noch nicht, wie es mit der Ausnahme ist und der Episode. Das ist quasi die vielleicht die verschollene Episode, das wissen wir jetzt noch nicht, aber das wäre die Aufnahme 97.
Also feiern wir unsere 100. Episode jetzt dann. Das ist schon ganz
unendlich. Absolut, viele, vieles Gaming einnimmt und wie viel Film ist und
ich bin schon der, was fürs Gaming hier zuständig ist. Jetzt habt ihr ja die Serien und die Filme aufgehört bevor.
Ja.
Also nicht?
Für ein Drittel.
Schon ungefähr? Nein, weniger.
Weniger wahrscheinlich, ja.
Also mein Drittel ist Fallout.
Ja. Aber endlich hat immer über Fallout. Ich frage immer, was ich spielen kann und der Marco hat immer
gespielt. Ja, Herr Retro, fixes Spiel.
Ja, Mickey, ganz klar, Marvel und Disney, oder? Und die Casio.
Ja, ich warte auf die Zugfolge.
Die für du? Das ist Money Trend.
Habe ich auch geschaut in Vorbereitung für das.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber ja, ich sage danke. Danke an alle fürs Zuhören da live und auch an den Endgeräten zu Hause. Vielleicht hat viel Spaß gemacht. Es ist jetzt Samstag bei Enk, bei uns ist Sonntag.
Wow.
Und ich freue mich, wenn ich eigentlich drei wieder sehe, wenn wir uns wieder sehen. Niklas, danke fürs dabei sein und bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dürfen auch uns viel reden. Geredet habe ich, rede immer zu viel.
Es war noch aus.
Aber es war sehr cool und würde mich freuen, wenn man sich wieder sieht und wieder hört. Ihr sowieso wieder.
Okay.
Weil es echt ganz amüsant immer ist. Heute ist ein bisschen seriös und mäßig. Wie alle. Entschuldigung.
Auch gut, weniger Witze eingebaut. Kein Blatt war.
Ja, die sind alle ein bisschen zotig normal, deswegen habe ich ein bisschen zurückhalten müssen.
Ja, das kann ich auch indizieren.
Ich möchte mich auch bedanken bei euch und bei euch allen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Folgt uns auf Instagram. Da haben wir außer unsere Covers auch manchmal noch anderweitigen Inhalt. Folgt uns auf Spotify. Gebt uns eine Bewertung. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, dann
gebt uns gerade eine
Bewertung, bitte. Ja, und dann wünsche ich allen noch viel Spaß auf der Messe und das Schlusswort hat wie immer der Marco.
Ja. Bleibt cool.
Ciao.
Danke. Okay.